Herr, du bist alles, alles mir, mein höchstes Gut und Teil. In dir möchte ich erfunden sein, in meinem Hort und Heil. Erkennen und gewinnen dich, der du dein Leben gabst für mich, dass ich dir leb und dir mich geb in der Gemeinde. Lob den Herrn.
Lied 205.
Uns zusammen die Verse lesen, zuerst in 1. Petrus 1, Vers 13 bis 16.
Darum begürtet die Lenden eures Denkens, seid nüchtern und setzt so eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Passt euch als Kinder des Gehorsams nicht in die Höhe in eurer Unwissenheit gegen Begierden an, sondern wie der Heilige, der euch berufen hat, werde auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Kommen wir zu den Versen in Epheser 1, 3 bis 12.
Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den Himmeln in Christus, da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe und uns vor und der Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns sein hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Umsicht, indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hatte, in sich selbst, für eine Ökonomie der Fülle der Zeiten, in dem Christus aus dem Haupt alle Dinge zusammenzufassen, die in den Himmel und auf der Erde sind, in ihm, in welchem wir zu seinem Erbteil gemacht worden sind, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wird, nach dem Abschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben.
Lobe den Herrn, sind wunderbare Verse. Lasst uns gemeinsam das einfach etwas anschauen und von dem Herrn neue Gnade und Kraft und Freude und Frieden einfach empfangen. Und ja, die letzten 2-3 Sonntage viel über die Gnadegemeinschaft gehabt. Es ist wirklich kostbar, wie wunderbar seine Gnade ist, wie alles aus seiner Gnade herauskommt. Wir sollen noch mehr die Gnade schätzen lernen. Da möchte ich heute nochmals anknüpfen und dann auch etwas weiter noch gehen. Und zwar zum Gehorsam und zur Heiligkeit. Dieser Vers 13 in 1. Petrus 1 ist ein sehr kostbarer Vers, so inhaltsreich. Begürtet die Lenden eures Denksinnes, seid nüchtern und setzt so eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Die Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Kann man sich fragen, was bedeutet eigentlich Gnade? Was ist Gnade? Wir reden hier viel über Gnade, aber uns soll auch klar sein, was damit gemeint ist. Was ist Gnade? Ich kann jetzt keine Definition dafür geben. Ich denke, es wäre auch nicht so besonders hilfreich. Aber wie ein Kind lernt auch nicht die Wörter durch Definitionen. Wie lernt es? Dem es zuhört, wie das Wort gebraucht wird. Und dann lernst du ergreifst, was es bedeutet. Deshalb ist es manchmal gut, wenn man eine Sache nicht so versteht, in der Bibel einfach mal lang zu gehen. Wie wird dieses Wort gebraucht? Und aus dem Zusammenhang ergibt es sich. Ich kann jetzt nicht alle Verse durchgehen, wo in der Bibel Gnade erwähnt ist. Dann werden wir heute Abend wahrscheinlich noch zusammen. Ja. Ist in Christus, genau. Ich habe dafür jetzt einen anderen Vers, und zwar Hebräer 4, 15 und 16. Wer es hat, kann er mitlesen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Freimut vorwärts kommen zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Musst du zum Thron der Gnade kommen. Der Thron der Gnade, wo ist der? Das ist dort, wo der hohe Priester ist. Das ist Jesus. Du musst zu Jesus kommen. Und dort kannst du Gnade finden. Jesus kann mitfühlen mit dir. Egal, wie du gerade kommst, ob deine Stimmung gerade hoch ist oder tief ist, ob du gerade sehr betrübt bist oder voller guter Dinge, du kannst kommen zum Herrn Jesus. Er kann mitfühlen mit deinen Schwachheiten, deinem Versagen, was auch immer gerade war. Und du kommst zu ihm und dann bekommst du Gnade. Das ist nicht irgendwas Abstraktes, schwer zu ergreifen. Ich komme zu Jesus und wo ich zu Jesus komme und er mir etwas von sich einfach gibt, da bekomme ich Gnade. Und das stärkt uns, das tröstet uns, das richtet uns aus, das mahnt uns, erzieht uns. Gell? So viele, viele Dinge. Immer wenn ich etwas vom Herrn bekomme, das ist seine Gnade. Und dieses Kennen von Jesus, das ist das Herzstück unseres Christenlebens. Wer nur etwas über Jesus weiß, vielleicht die halbe Bibel auswendig kennt, du weißt, wo alles steht und so weiter, alle Zusammenhänge erkennt und nicht ihn selbst kennt, der geht am Kern vorbei. Deshalb wende dich zu Jesus. Komme zum Thron der Gnade. Suche Gnade. Suche ihn selbst. Suche den Herrn Jesus, damit du ihn findest. Geh nie am Wesentlichen vorbei. Es geht darum, Jesus zu berühren. Wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich Jesus berühren. Wenn ich zur Versammlung komme, möchte ich auch Jesus berühren. Wenn ich bete, möchte ich zu ihm sprechen. In allen Dingen, Herr, es geht um Jesus, ja, das Herzstück unseres Christenlebens. Und wenn ich auch irgendwelche Dinge im Wort nicht so ganz verstanden habe, dann, was mache ich? Soll ich dann vielerlei Kommentare aufsuchen und blättern? Ich komme zu Jesus. Die Jünger, die haben auch oft nicht so verstanden, von was der Herr redet. Da haben sich so angestutzt. Du, weißt du, was bringt denn der eigentlich? Ich komme da nicht mit. Und ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Dann hat der Herr gemerkt, oh, die haben gerade nicht verstanden, was ich meine. Ja? Dann hat er nochmals erklärt. Gell? Komm einfach zu Jesus. Und ich habe es auch schon immer wieder gemacht. Und der Herr hat Wege, uns dann noch mehr Licht einfach zu geben. Lass uns einfach in allen Dingen zum Herrn Jesus kommen. Und da, was gibt es dort beim Herrn? Das haben wir gerade eben gelesen. Das ist so kostbar. Die Gnade in Vers 7 und 8 in Epheser 1. Da steht es von der Gnade, die er in uns hinein hat überströmen lassen. Die Gnade ist wie eine Quelle. Die strömt. Weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt. Sieht man ja nicht so oft. Da kommt einfach aus dem Boden Wasser heraus und strömt. Da quillt was. So ist diese Gnade. Sie strömt über und in dein Herz hinein. Und dann mit aller Weisheit und Umsicht. So ist es der Herr, der sich selbst uns austeilen will. Mit seiner Gnade dir Leben geben will, der Kraft, Freude und Friede, was auch immer. Er strömt in dich hinein. Ich schreibe mal auf, überströmende Gnade. Überströmende Gnade. Lobe den Herrn. Da wohin strömt diese Gnade? Mein Gott, in uns hinein. Aber was folgt daraus? Da möchte ich diese beiden Bibelabschnitte, 1. Petrus 1, 13 bis 16 und Epheser 1, mal nebeneinander legen. Und dann sehen wir da ein bisschen Parallelen. Petrus sieht die Sachen immer ganz praktisch, das finde ich schön. Paulus hat mehr so den großen Überblick. Er sieht es ganz praktisch. Er sagt, nachdem er so über die Gnade gesprochen hat, dann geht er gleich weiter und sagt, passt euch als Kinder des Gehorsams, nicht wie früher in eurer Unwissenheit, den Begierden an. Aus dieser Gnade heraus, da kommt der Gehorsam. Dass wir nicht mehr unser eigenes Leben leben, sondern auf neuen, ganz neuen Wegen gehen. Den neuen Wegen, die der Herr für uns bereitet hat. Geh nicht mehr unseren alten Trott, den ausgetrampelten Faden irgendwo, sondern wir haben einen neuen Weg. Einen neuen Weg, der zum Leben führt, in die Ewigkeit, der fest ist. Wir sind Kinder des Gehorsams. Das finde ich auch schon so einen schönen Ausdruck. Nicht nur einfach gehorsame Leute, sondern Kinder des Gehorsams. Das heißt, da sind Kinder Gottes. Ihm den Gehorsam einfach lernen, bekommen. Kinder des Gehorsams. Und in Epheser, dort geht es in Vers 10 weiter, wohin diese Gnade strömt. Dort heißt es, für eine Ökonomie der Fülle der Zeit, in dem Christus als dem Haupt alle Dinge zusammenzufassen, die in den Himmeln und auf der Erde sind, in ihm. Ist das nicht gewaltig? Ein Bild zu sehen. Es ist dein Gehorsam in irgendeinen Lebenssituationen. Aber das ist nicht nur dein Gehorsam, sondern da geschieht etwas. Jesus will alles zusammenfassen in sich. Dass alles, was auf der Erde ist, im Himmel und auf der Erde, in ihm zusammengefasst wird, bei ihm zusammenläuft. Jedes Glied deines Leibes, es hat den Kontakt zu deinem Gehirn, zu deinem Kopf. Mein Finger soll nicht irgendwas machen, sondern nur, was vom Haupt auskommt. Alles soll so zusammenwirken. Und so soll alles zusammengefasst werden in Christus. Das ist das Ziel, ne, wohin diese Gnade strömt. Und dafür braucht es den Gehorsam. Und dafür fängt es an in unserem Leben, dass wir Gehorsam lernen. Rebellion ist schrecklich. Wenn meine Finger rebellisch sind, dann muss ich zum Arzt gehen, ja? Der Herr will mich heilen, gell? Wir brauchen ein Gehorsam. Wenn wir das vor Augen haben, dann haben wir solch eine Wertschätzung für Gehorsam. Weil wir wissen, es ist zum Guten, so notwendig und zum Besten für alle, für mich selbst und für die ganze Schöpfung. Dieser Gehorsam unter des Haupt Christi. Amen. Ich möchte als nächstes hier aufschreiben, Christus, dem Haupt gehorchen. Christus gehorchen. Alles soll zusammengefasst werden. In dem Christus. Amen. Hier gibt es, soll ich sagen, wie so ein Strom. Da geht so. Aber um uns herum, da gibt es einen anderen Strom. Der geht so. Wir haben die andere Richtung. Die Welt will nichts von Gehorsam wissen. Die geht die andere Richtung. Hat Rebellion gegen Gott. Will nichts von Gott wissen. Und wenn du ihm gehorsam sein willst, dann musst du wissen, kommst du in den Gegensatz zur Welt. Denke nicht, das ist dann was Ungewöhnliches oder was Befremdliches, sondern wenn du im Strom der Welt bist, dann bist du ziemlich sicher nicht mehr im Strom der Gnade, sondern in der anderen Richtung. Deswegen sagt Petrus, passt euch nicht an. Passt euch nicht an. Und die Welt, die hat ein ganz schön vereinnahmendes Wesen. Es gibt Menschen, die können einen sehr gut überzeugen. Die reden und reden und reden und reden, bis du dann das machst, was sie wollen. So ist die Welt. So ein Druck ist da. Sie will dich vereinnahmen. Sie will dich in ihren Strom hineinzwingen. Ich meine, es gibt dieses, ich finde, so schönes Kinderlied. Nur die toten Fische, die schwimmen mit dem Strom. Gell? Wenn du tot bist, klar, dann strömst du so mit. Kannst du nichts machen. Aber wenn du voller Leben bist, dann kannst du gegen diesen Strom schwimmen. Und die Gnade, die strömt auch so. Die strömt. und ruf dich zum Gehorsam Christi. Das ist nicht wunderbar. Nicht den Begierden anpassen. Und das ist auch etwas sehr Ernstes. Die Begierde und die Welt, die strömen so. Unser Fleisch strömt so. Und es gab einen König, der hieß Saul. Der hat nicht klare Sache mit diesem Strom in der Richtung gemacht, sondern hat kompromittiert hier mit der Richtung. Kompromittiert heißt, ja, hat Kompromisse gemacht. Und das hat ihm seine Königsherrschaft gekostet. Deswegen mache keine Kompromisse mit der Welt, sondern bleib treu deinem Herrn. Aber dabei bleibt dieser Strom nicht stehen. Petrus schreibt weiter hier von der Heiligkeit, sondern wie der Heilige, der euch berufen hat, werdet auch ihr heilig in euren ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Amen. Was ist das Heiligsein? Ich kann ganz einfach sagen, so wie der sein, der uns berufen hat. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Und wie der Heilige, der euch berufen hat, steht hier, gell? So sollen wir sein, werdet ihr auch heilig in eurem ganzen Wandel. Ich möchte es dennoch ein bisschen näher beschreiben, was das bedeutet, heilig zu sein. Wieder kann man keine Definition geben. Das ist dann doch nicht ganz zutreffend. Aber eins, gerade in dem Zusammenhang, Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 4, durch welche, durch diese Tugend hat er uns die kostbaren, allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr entronnen seid dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Also hier steht was von Teilhaber der göttlichen Natur. Durch die Verheißungen und danach kommt es auch noch doch deutlich durch unseren Glauben, können wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Teilhaber von Gottes Heiligkeit. Ist das nicht wunderbar? Wir Menschen sind Menschen, haben unsere Schwächen, unsere Fehler. Aber Gott ist heilig, Gott ist so ganz anders. Und wir können und sollen Teilhaber dieser göttlichen Natur werden. Ich möchte es noch ein bisschen näher beschreiben. Ein heiliger Mensch, möchte ich sagen, ist ein dankbarer Mensch. Ein Mensch, der immer nur unzufrieden ist, rumkritisiert, glaube nicht, dass er heilig ist. Dankbar zu sein, weiß Gott, schenkt uns so viele Dinge, gibt uns so viele Dinge zum Genuss, zur Freude, an denen wir uns auch an vielen natürlichen Dingen, denen wir uns freuen können, dafür so dankbar zu sein. Und heilig zu sein, ist schön zu sein. Heiligkeit hat eine große Schönheit. Unheilig ist unrein. Was unrein ist, das wäschst du, das reinigst du, gell? Damit es schön wird. Deine Schuhe voller Dreck sind, dann wirst du sie reinigen. Heilig zu sein, ist schön zu sein. Psalm 29, Vers 2. Betet an den Herrn in heiliger Pracht oder in der Pracht der Heiligkeit. Das ist was prächtig, was Schönes. Wenn du dich schmücken willst, dann mit Heiligkeit. Nicht mit, weiß ich was, tollen originellen Witzen oder so, sondern mit Heiligkeit. Und dann noch etwas, Heiligkeit hat sehr viel zu tun mit Liebe. Wir denken bei Heiligkeit oft nur so an streng sein. Ja, hat auch seinen Platz. Aber lasst uns lesen vielleicht Epheser 5, 25 und 26. Das hat kann wieder mitlesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Wenn er uns heiligt, dann geschieht es aus seiner Liebe heraus. Das ist nicht jetzt irgendwo, um uns was aufzuhalten oder aufzuerlegen, sondern er liebt uns und deshalb heiligt er uns. Und so ist auch ein heiliger Mensch, ist ein Mensch voller Liebe. Nicht voller Verurteilung von anderen, die nicht so heilig sind, wie er meint, dass man heilig sein sollte. Sondern ein Mensch, der voller Liebe ist. Und dann hat auch Heiligkeit viel mit Frieden zu tun. Der Gott des Friedens, er heiligt uns durch und durch. Es ist nicht der Gott des Gerichtes, sondern der Gott des Friedens, der uns heiligt. Dann eins zum Schluss noch. Heilig sein bedeutet auch, verzichten zu können. Dass wenn du etwas sehr gerne willst, aber du spürst, dein Bruder stört das und es schafft Unfrieden, dann kannst du verzichten drauf. Bist nicht so gebunden an diese Dinge, die du jetzt gerade gerne machen würdest. Das ist so zu sein, wie der Herr ist. Paulus schreibt in Philipper 4,12, ich verstehe erniedrigt zu sein, verstehe auch Überfluss zu haben. In jedem und in allem habe ich das Geheimnis gelernt, wie ich satt sein kann und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Alles vermag ich in dem, der mich stark macht. Es geht nicht darum, nur ein äußeres Korrektsein zu haben, sondern Gottes Heiligkeit geht viel tiefer. Und dazu hat er uns auserwählt und berufen. Haben wir vorhin gelesen, Epheser 1, Vers 4. Er hat uns, in Christus, vor Grundlegung der Welt auserwählt. Wozu? Würdest du das vermuten? Dass wir heilig und makellos seien vor ihm, in Liebe. Das ist Gottes Wunsch. Dazu sind wir bestimmt. Manchmal scheint dir das vielleicht fremd, weil die Welt so anders ist. Die ist nicht heilig. Deswegen scheint dir das vielleicht komisch zu sein. Aber eigentlich ist es genau das, wozu du bestimmt bist. Heilig zu sein ist deine Bestimmung. Dazu hat Gott dich gemacht. Ja, er hat uns auserwählt, dass wir heilig und makellos seien. Vor ihm in Liebe. Und dies geschieht, damit Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. Wie wir es dann in Vers 12 lesen. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das ist das Letzte, was ich da noch aufschreiben will. Die Herrlichkeit in Heiligkeit. Wo Heiligkeit ist, kann auch Herrlichkeit sein. Was unheilig ist, wie soll es herrlich sein? So lasst uns in diesem Fluss einfach sein. Dort zur Herrlichkeit kommen, um den Herrn, unseren wunderbaren Herrn, auszudrücken und aus diesem Strom der Gnade heraus leben und seine Herrlichkeit darstellen. Amen.
Ja, es ist wirklich kostbar und wunderbar. Ja, in Römer 5, Vers 17 heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Er lobt den Herrn. Durch unsere Wiedergeburt haben wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Ja, der Herr hat sich selbst uns gegeben. Wir haben jetzt sein Leben. Sein Leben ist in uns, Herr. Und wir können durch dieses Leben leben. Wir können auch durch dieses Leben herrschen. Denn er ist durch den Tod gegangen. Er ist in Auferstehung hervorgebracht. Ihn konnte der Tod nicht halten. Ja, und er hat geherrscht über den Tod. Lob den Herrn, so dürfen auch wir herrschen im Leben durch Jesus Christus. Da ist unser Verhalten keine Anstrengung, sondern es ist einfach Christus. Christus kommt durch uns zum Ausdruck. Ja, das haben wir alle Zeit Christus nehmen. Ihn als die Gnade, ihn als die Gabe der Gerechtigkeit, ihn als unser Leben, ihn als unseren Wandel. Lob den Herrn.
Die für uns Menschen gar nicht so einfach sind und der Herr uns immer wieder neu zeigen muss, beziehungsweise er will es und wir dürfen es hören und annehmen. Und das sind so Dinge, die sind so groß. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dem Herrn das schon gesagt habe. Herr, das ist alles so groß, du musst mir noch mehr helfen, das alles zu erkennen und zu ergreifen durch den Geist, weil das alles das menschliche Denken natürlich bei weitem übersteigt. Aber ich glaube, jeder spürt diese zwei Ströme, wie wir es da gesehen haben jetzt auch. Da zieht einfach immer was in die eine und etwas in die andere Richtung. Und natürlich, wir wissen, wir wollen vom Geist gezogen sein und nicht von der Welt. Und das hat sehr mit unserem Herzen natürlich zu tun, weil der Herr und der Geist zwingt uns nicht, sondern es ist am Ende doch unsere Entscheidung, ob wir in welche Richtung wir uns ziehen lassen. Und vom Kopf her wissen wir auch, der Gehorsam Christi ist das Beste, was uns überhaupt nur passieren kann. Auch wenn es in eine Richtung geht, die uns wehtut und schmerzt und die wir vielleicht gar nicht wollen an bestimmten Punkten. Und doch wissen wir, es ist das Beste. Und wir haben im Hauskreis, im spanischen Hauskreis gerade die eben auch von Saul ganze Geschichte. Und interessant ist auch zu sehen, diese Unterschiede einfach von den Herzen. Das Herz vom Saul, der hat ja äußerlich teilweise auch ganz gute Dinge getan, aber das Herz war überhaupt nicht gut und deswegen gab es auch nie ein gutes Ergebnis und am Schluss sowieso nicht. Der David, der war ganz anders. Ich meine, David, wissen wir, der hat ja auch große Fehler getan, aber er hatte ein Herz für den Herrn und er wollte dem Herrn auch gehorsam sein. Und dann kamen wir noch zu dem zweiten Bild, die Situation mit Nabal und Abigail. Der Nabal, der hatte ja auch kein Herz, kein gutes Herz und kein Gehorsam. Der lebte für sich und für sein aus dem Fleisch heraus. Die Abigail, die war eine sehr, sehr weise Frau. Und die hat ihr Herz bewahrt, obwohl sie mit Sicherheit kein leichtes Leben hatte mit ihm. Das kann man sich wohl vorstellen. Aber sie hat ihr Herz bewahrt. Und sie war eine sehr gehorsame und sehr weise, also ich würde sagen durch den Geist einfach auch eine weise Frau. Und ihr kennt ja die Geschichte, wie sie reagiert hat nach der ganzen Situation mit dem David und er dann den Nabal eigentlich zerstören wollte. Und das Resultat war so groß und sie wurde so belohnt für ihr Verhalten, dass sie am Ende ja sogar die Frau vom König wurde. Gell? Das ist ja. Aber wir wissen, so ist der Herr. Der Herr belohnt es, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und auch wenn der Gehorsam manchmal wehtut und für uns auch Dinge unverständlich sind. Aber es ist immer das Beste und der Herr belohnt es immer. Und es ist so kostbar, dass der Herr im Alten Testament eben so unzählig viele Bilder hat, die das alles zum Ausdruck bringen über die Maßen eigentlich. Man kann ja den Herrn nur loben, dass er das alles so zusammengestellt hat, hat schreiben lassen, dass wir das heute in der Hand haben und dass das so bedeutungsvoll für uns ist. Und vor allem, dass es uns halt sehen lassen. Es ist eine Sache, dass das geschrieben wurde, aber wir dürfen es sehen und das ist sehr kostbar. Lob den Herrn dafür.
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist nicht zuallererst die Anforderung an uns, gar nicht. Das ist der große Herzenswunsch des Herrn. Wenn er sagt, ich bin so reich und auch ihr sollt reich sein, Das bedeutet, er möchte uns völlig an seinem Reichtum teilhaben lassen. Und wenn du Gnade möchtest, dann ist ja ganz klar, dann musst du zum Thron der Gnade. Wo willst du denn Gnade finden? Dann kann ich nicht irgendwo an diesem großen Strom da mitschwimmen und Gnade suchen. Du musst zum Thron der Gnade und dort wartet Christus immer. Er ist ja, er ist für uns zur Gnade geworden und du musst zu dem Heiligen gehen. Ist ja genauso logisch. Und ja, wenn du braun werden willst, dann musst du in die Sonne gehen. Dann kannst du dich nicht im Keller verstecken. Du musst in die Sonne gehen. Du musst zu diesem Christus gehen. Du musst bei diesem Christus sein und dann wird diese göttliche Natur, die wird abfärben. Ganz klar. Wir haben sie ja in uns. Und du gehst mit ihm um und beschäftigst dich mit dem Wort, nimmst ein Wasserbad im Wort, was dich wieder heiligt. Wenn unheilige Ströme kommen, ist ja klar, wenn du 10 Stunden in der Welt bist, in der Arbeit, da sind viel unheilige Ströme um dich herum. Das ist schwierig und kompliziert. Wir schwimmen da 30, 40, 50 Jahre schon drin rum und müssen uns immer wieder an dem Heiligen festhalten. Und ja, unser Anker ist im Allerheiligsten, gell? Herr Jesus Christus. Ja, müssen uns einfach viel diesem Christus aussetzen. Amen.
Ich fand dieses, was Petrus sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich finde es sehr wichtig. Ja, es geht um den Herrn. Es geht um unsere Beziehung zu ihm, es geht um sein Wesen. Das ist auch unsere einzige Möglichkeit, heilig zu sein. Dann ist auch noch sehr kostbar, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ja. Es ist nicht nur der Geist, sondern es ist der Heilige Geist. Und wenn schon der Heilige Geist gegeben ist, was wird er anderes tun, als uns zu heiligen? Wenn der Heilige Geist uns ein Wort gibt zu reden, was wird es anders sein als ein heiliges Wort? So, das ist so wunderbar, was er in uns hineingelegt hat. Und dann wollte ich auch nochmal in Erinnerung rufen, was schon gesagt wurde. Es hat auch damit zu tun, zum Herrn zu nahen. In 3. Mose 10, Vers 3. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Es war dort eine Situation, die war nicht so schön. Zwei von Aarons Söhnen waren aufgetreten und haben fremdes Feuer gebracht. Und der Herr musste das richten. Und das ist ja auch ein Aspekt seiner Heiligkeit, gell? Einerseits die Welt, andererseits auch das Religiöse, was jemand herzubringt. Ja, das fremde Feuer. Aber er ruft ja in Erinnerung, der Herr will geheiligt werden durch die, welche zu ihm nahen. Ohne zum Herrn zu nahen, gibt es keine Heiligkeit. Ja, lobt den Herrn für so sein heiliges Wesen, was er in uns hineingelegt hat. Amen.
Zu ihm nahen, das hat auch mit Liebe zu tun. Und diese Liebe zum Herrn ist eine heilige Liebe. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, vor kurzem, fühlte mich im Stich gelassen vom Herrn, habe gesagt, hast du was gegen mich? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Bibelvers, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und dann habe ich geschaut, ob es so ist. Diese Heiligkeit ist in der Liebe. Zuerst seiner Liebe zu uns, aber auch unserer Antwort auf diese große Liebe. Und wenn das irgendwie verloren geht in unserem Verhältnis zu ihm, dann müssen wir diese Liebe wieder gewinnen, weil das gehört zu dieser Schönheit, zu dieser Herrlichkeit und zu dieser großen Gnade. Amen. Es ist das erste Gebot. Du sollst Gott den Herrn lieben. Eigentlich bei den Geboten denkt man einmal an die Verbote, aber das Erste, an erster Stelle kommt die Liebe zu ihm, nach der er sich so sehnt.
Sondern wie die Heilig, der euch berufen hat, werdet auch ihr heilig in eure ganze Wandern. In 3. Mose 11, die Verse 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott, so heilig euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euer Selbst nicht unrein machen durch alle das kleine Getier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus der Land Ägypten herausgeführt hat, und euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Amen.
2. Timotheus 1, Vers 9, ja? Der uns errettet hat und beruft mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das kann jeder von uns für sich in Anspruch nehmen, die mir gegeben wurde vor ewigen Zeiten in Christus Jesus. Diese Gnade ist eine ewige Gnade. Schon vor ewigen Zeiten gegeben und wird bis in Ewigkeit bleiben. Dinge vergehen. Erkenntnis vergeht auch. Brauchen wir heute, aber sie wird zu Ende kommen. Aber etwas, was bleibt, ist der Herr selber. Gott ist Liebe. Liebe bleibt auch, wo die Natur Gottes ist. So, wir haben heute etwas gehört von der Ewigkeit. Vor der Ewigkeit, zukünftige Ewigkeit, was uns heute hier auf der Erde betrifft. Jetzt lese ich mal eine Stelle vor von unserer Hausversammlung. Aus Lukas 4, Vers 18. Da zitiert der Herr in einer Synagoge von den Juden Jesaja 61, 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen sollen, die Unterdrückten in Freiheit wegzusenden und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und nachdem er das Buch zugetan hatte, gab er es dem Gehilfen zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er fing an, zu ihnen zu sagen, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Sie sehen es. Heute ist dieser Tag, der vor vielen Jahrhunderten angekündigt wurde, erfüllt vor euch. Und sie gaben ihm alle Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde gingen. Und dann, ist das nicht Josefs Sohn? Sie wunderten sich. Sie machten sich Gedanken. Und das erinnert mich an 1. Petrus, die Verse, die wir am Anfang gelesen haben. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum begürtet die Lenden eures Denksinnes. Seid nüchtern und setzt so eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ganz auf die Gnade. Begürtet die Lenden eures Denksinnes. Setze nicht die Hoffnung auf deine Erkenntnis. Setze sie ganz auf die Gnade. Petrus hat es verstanden, eines Tages. Jetzt setze ich meine Hoffnung ganz auf die Gnade. Und ich möchte das jetzt in Verbindung bringen, ganz konkret mit der Gemeinde. Da heißt es in einem Sendschreiben in Offenbarung 3, Vers 14, und dem Boten der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt und noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm und blind und los bist. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchleuchtet ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich kleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Als er herkam, hat er gesagt, jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt werden den Blinden die Augen aufgetan. Hier sagte Johannes zu der Gemeinde Laodicea, ihr braucht auch wieder Augen, die sehen. Ihr seid blind geworden. Ich stehe vor der Tür. Ich klopfe an. Ich bin da. Ich bin nahe. Lasst mich herein. Öffnet euer Herz zu mir. Damals, als er herkam zu den Juden in Lukas 4, er war da. Die Verheißung war da. Der Verheißene war da. Die Person war da. Ein Mensch ohne Sünde, rein, heilig, alle Zeit in Gemeinschaft mit dem Vater. Der Sohn Gottes war da. Die Zeit war erfüllt. Gnade war gekommen. Sie hätten ihn nehmen können, aufnehmen können in ihr Herz. Aber sie haben nur überlegt, ist das nicht der Sohn? Und danach waren sie sogar gegen ihn. Heute, es geht alles um diese Person, wie wir gesungen haben. Und nicht nur gesungen, das ist so. Christus ist alles, alles uns. In Gottes Werk ist alles in Christus. Alle Gnade ist in Christus. Hast du ihn, hast du Stück für Stück alles, was du brauchst in deiner Situation. So, wir müssen diese Ausrichtung auf diese Person haben. Mit ihm ist uns alles geschenkt. Er ist der herrliche Christus. Wir sind seine vielen Brüder. Von ihm geht ein Strom des Lebens aus. Hat uns alle erreicht. In diesem Strom leben wir, gehen wir voran. Kommen wir ins Ziel. Und Paulus sagt auch, 2. Korinther 6, heute ist ein Tag der Errettung. Lobe den Herrn. Heute ist der Herr da. Klopft an, kommt hinein, möchte strömen, möchte uns füllen, zu reich machen, unsere Ärmlichkeit, die wir denken, wir sind reich, weil wir vieles vielleicht wissen, verstehen oder erforschen können. Ja, es ist auch ein Reichtum. Aber gehen nicht an dem Reichtum Gottes vorbei, an seinem Christus. Sonst bist du in Gottes Augen nachher arm. Oh Herr, sei uns allen barmherzig, immer wieder zu diesem Strom der Gnade zu kommen, ihn zu empfangen, deinem reinen Herzen und ihn auszuteilen, Worte der Gnade darzureichen. Lobe den Herrn für diese herrliche, ewige Gnade.
Ja, wollen wir damit aufhören für heute. Aber wir hören nicht auf, die Gnade zu nehmen, uns heiligen zu lassen. Ich wollte noch sagen, es sind auch schon viele oder alle Aufschriebe der Konferenz fertig. Seid ermutigt, immer mal wieder reinzulesen. Man muss ja auch nicht das Ganze auf einmal lesen, aber immer mal wieder ein Häppchen zu nehmen, lohnt sich sicher.